Wir fangen dann als gewohnterweise morgen mit einem fortlaufenden Thema an, sodass wir heute noch etwas aus dem Allgemeintext hören wollen, und ich glaube, dass es vonnöten ist, darüber zu sprechen. 3. Mose Kapitel 5. Und zwar die beiden Verse 15 und 16 zum Thema. Da heißt es, 3. Mose 5, 15: Wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen Jahwes sündigt, so soll er sein Schuldopfer dem Jahwe bringen, einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh, nach deiner Schätzung an Sekeln Silber, nach dem Sekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und was er an den Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und dessen Fünftel darüber hinzufügen, und es soll es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn tun mit dem Widder des Schuldopfers, und es wird ihm vergeben werden. Soweit das Wort Gottes. Ich rede hier von mir, ich wäre arm, hätte Gott das Alte Testament nicht in meine Hände gnadenvoll gelegt. Ich wäre um dieses Alte Testament ärmer. Aber zu dem Reichtum des Christus und seines Wortes gehört auch das Alte Testament. Dieses Alte Testament betrifft ihn nicht in allen Aussagen uns. Aber es belehrt uns zugleich an vielen Stellen. Und die Frage unserer Segnung ist letztlich, ob wir uns belehren lassen durchs Wort. Vom Natural unseres Leibes sind wir mehr als schnell zu belehren in den Dingen der Sünde. Vielleicht haben wir uns erst schon gemerkt, dass wir uns für die Dinge der Sünde gar nicht anzustrengen brauchen. Die können wir mit links. Wie im Gegenteil, wir haben nur einen Kampf, diesem unseren Leibesnatural zu widerstehen, zu entsagen, der Dinge, die in uns verhaftet vorliegen. Und weil das alttestamentliche Gesetz, mit dem wir es ja hier letztlich auch zu tun haben, obgleich wir heute nicht mehr unter Gesetz stehen, sondern unter Gnade, dieses alttestamentliche Gesetz hatte den einzigen Zweck, den Menschen von seiner Sünde erkennbar zu überführen. Und genauso wie damals der Israelit durch die Ausdrucksart der Gabe des Gesetzes überführt wurde, so überführen uns zugleich auch diese Worte, auch in der Zeit der Gnade, uns von und über unsere Sünden. Sie sind also für uns immer noch wertbeständige, belehrende Schriften, die lediglich im Wesen und vom Grundsatz her meist vergeistlicht werden müssen. Wer sich damals in der Zeit des Alten Testaments nicht überführen lassen wollte, lässt sich auch heute nicht überführen und umgekehrt. Zu mir sagt mal jemand, ja, wenn ich in der Zeit gelebt hätte, in der der Herr Jesus auf dieser Erde war, da wäre ich ein ganz anderer Kerl. Das kann doch jemand erzählen. Naja, wir lassen es. Wir wissen es selbst. Wir können uns die Antwort selbst geben. Wir finden ja geradezu die beiden Mitteilungen im Neuen Testament.
dass der Herr Jesus eine besondere Begegnung der Maria hatte, eine besondere Begegnung, in der er sagt, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Gott und deinem Gott. Und zum Thomas sagt er, komm her, berühre mich. Welche Unterschiede doch darin liegen, wie der Herr jedem Einzelnen individuell begegnen muss, des Unglaubens wegen. Maria hatte einen Glaubensstand, der keiner Verbesserung mehr bedurfte. Sie war fertig für das Eingehen in das Reich Gottes. Sie bedurfte nicht mehr der sichtbaren Zeichen. Die bedurfte noch ein Jünger des Unglaubens. Thomas, sein Name. Nun, wer unter uns den Namen Thomas trägt, darf deshalb dennoch vollglaubend sein. Aber er konnte nur glauben, indem er sah. Und der Herr muss nun sagen, Thomas, weil du gesehen hast, bist du selig. Aber glückselig sind die, die nicht gesehen und doch glauben. In unserem ganzen Leben irdischer Prägung geht es mehr oder weniger vom Grundsatz her überhaupt um die Frage des Glaubens als solchen. Und wir Menschen, auch die Kinder Gottes, sind über den eigenen Glauben falsch, vollkommen falsch informiert. Sie halten nämlich ohne Ausnahme ein Riesenstück von ihrem Glaubensstand. Aber wehe, wenn dieser Glaube geprüft wird. Ich kann nur sagen, von 100 Kindern Gottes finden wir nicht mehr als 2 oder 3, die diesem Glaubensmaß einer solchen Prüfung überhaupt entsprechen. Das ist an sich eine furchtbare Angelegenheit. Ich rede jetzt nicht vom Glauben zur Errettung, sondern von einem prüfungsfähigen Glaubenswandel. Das ist etwas anderes. Der Herr ist ja treu. Wer sich also auf das Wort Gottes beruft und mit seinen Sünden zu Jesus kommt, der nimmt ihn ja an. Der Herr kann ja gar nicht anders, weil er es gesagt hat. Aber etwas anderes ist in unserem Wandel. Da stellt sich dann unser persönlicher Glaube heraus, wie weit es mit ihm ist. Und wisst ihr, ein Glaube, der nicht geprüft ist, der ist auch nicht echt. Ja, der Glaube wird überhaupt nur dann erst echt, wenn er sich prüfen lässt und die Prüfung bestanden hat. Viel Unechtes ist in der Gemeinde Jesu darum, weil man sich der Prüfung des Glaubens zu entziehen versucht. Wir haben hier gelesen, wenn jemand Untreue begeht, das ist die Feststellung der Heiligen Schrift, dass es absolut nicht so sein muss, das ist uns klar. Aber dass es leider so ist, ist uns auch klar. Das herrliche Werk Jesu am Kreuz, für den, der den Heiland in seinem Herzen aufgenommen hat, zur Wiedergeburt, hat keine Ausrede mehr für eine einzige Sünde. Er muss nicht sündigen, aber er sündigt. Das ist unsere Privatsache, aber eine tragisch traurige. Wir müssen nicht mehr sündigen, aber wir sündigen. Und wehe, wenn wir in eine Irrlehre uns versteigen, die da auslegt, Kinder Gottes könnten nicht mehr sündigen. Das ist ein furchtbarer Kram, der auch in der Gemeinde Jesu herumkursiert. Menschen werden verführt. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und Selbstbetrug steht allerwenigstens auf dem auf der gleichen Ebene wie Selbstmord auch Mord ist. Und hier in unserem Text wird geradezu noch erweitert, gesagt, und aus Versehen, stellen wir uns das vor, wenn jemand Untreue begeht, aus Versehen, solche Sünden sind in unserem Leben gar nicht so oft. Bei uns sind das meist bewusste Sünden. Aus Versehen sich an heiligen Dingen Gottes versündigt. Das ist der Ausgangspunkt. Es handelt sich hier also bei aus Versehen um unbeabsichtigte zielgesetzte Handlungen gegen Gott. Auf dieses Delikt hat es schon zu allen Zeiten Strafmilderung seitens Gottes gegeben. Wenn ein Israelit seinen Nachbarn tötete, dann war es kein Mord nach 5. Mose 19, Vers 5, wenn er dieses Geschehen nicht gewollt oder nicht beabsichtigt hatte. Bezeichnend ist allerdings, dass in unserem Text die Versündigung, von der hier die Bibel redet, gegen den Herrn selbst, also gegen Gott, mit einem Schuldopfer zu begleichen war. Unsere Sünden, die wir begehen, unsere Erbsünde, die durch Adam auf uns gekommen ist, hat also auch Beziehungen zu Gott, nicht nur zum Nächsten. Interessant ist, dass das Maß der Wiederherstellung ein Schuldopfer war. Ein Tierlein, ein Witter. Letztlich hindeutend auf die Schuld des Menschen hin zu Gott im Opferlamm Christi. Ich weiß nicht, wie viele Opfertiere in den vielen Jahrhunderten in Israel dem lebendigen Gott als Schuldopfer dargebracht worden sein mögen. Es müssen Millionen gewesen sein. Aber interessant ist, dass nicht eines dieser Tierlein die Sünden der Menschen hinwegtun konnte. Schade. Und wir fragen uns, warum hat Gott dann diese Tiere überhaupt in dieser Fülle gefordert? Weil Gott uns zeigen wollte, dass wir gar nicht in der Lage waren, aus der Substanz der Materie heraus Gott ein wohlgefälliges Opfer zu bringen. Gott musste eigens dafür seinen geliebten Sohn senden. Der Herr will uns darin zugleich auch das Opfer des Sohnes groß und herrlich herausstellen. Der Israelit hatte also dafür einen Witter zur Sühnung zu opfern. Und sobald aber vom Heiligen, wie es hier heißt, genommen war, also etwas, was dem Tempel oder den Priestern vom Zehnten her gehörte, so musste das Genommene erstattet und noch ein Fünftel hinzugegeben werden. Und dann der Witter geopfert werden. Denn jetzt hatte sich der Israelit A. am Heiligen, dem Tempel gehörenden, versündigt, welches Rückgabe und ein Fünftel dazu gottgerecht war und b. auch damit gegen Gott versündigte, was durch den Widder als Schuldopfer in die Vergebung gebracht werden konnte. Im gleichen Kapitel, Vers 24, finden wir eine parallele, allerdings ähnliche Situation. Beide Stellen weisen aber ganz unterschiedliche Fälle auf. Im Gegensatz zu dem ersten, mit den Sünden gegen das Heilige und mit den Sünden gegen Gott, sehen wir hier die Versündigung gegen den Nächsten allein, was ab Vers 21 in diesem Kapitel behandelt wird. Zunächst soll auch hier die volle Summe und ein Fünftel zurückerstattet werden. Die Rückerstattung, wird hier gesagt, hat allerdings noch etwas Zeit, nämlich bis der Schuldige den Widder zum Schuldopfer bringen konnte, was bei den Priestern auch nicht jeden Tag möglich war, der vorgeschriebenen Dienste wegen. Das also, was uns hier jedoch auffällt, liegt in Vers 21. Da wird erwähnt, dass ein Vergehen wider den Nächsten die gleiche Sache als gegen Gott behandelt wird. Es ist überhaupt schon eine äußerst traurige Sache, dass unter den Gläubigen Sünden gegeneinander vorkommen. Dieser Vorgang der Tatsache demütigt uns sehr, weil es einfach Tatsache ist. Und noch ärger ist es, sobald uns dann das Gewissen darin beschuldigt. Und wir uns über dieses Gewissen dennoch hinwegsetzen. So wird mit dieser Methodik des Nichtbeachtens bei manchen das Gewissen also zum Schweigen gebracht. Und dann kommt es dahin, dass dieses unser Gewissen nicht mehr zu uns redet. Merken wir uns das, dass Gott auch durch unser Gewissen bestimmte Dinge anzeigt. Und wenn das Gewissen nicht mehr zu uns redet durch die Wirkungen Gottes, dann sind wir Gewissenlose. Und damit bleibt aber zugleich auch die Sache der Sünde unerkannt nach außen, mit allen traurigen Folgen und allen traurigen Segenseinbußen betreffender. Möchten wir heute nicht allein gehört, sondern auch verstanden haben, dass Sünde gegen den Nächsten, ob bei den Gläubigen oder bei den Ungläubigen, an erster Stelle Sünden gegen den lebendigen Gott sind. Die wunderbare Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus hat bezüglich der Not durch Anordnung des Schuldopfers hinsichtlich dieser unserer Sünden die Abhilfe geschaffen oder eine rechte Abhilfe gegeben, wie es damals im Alten Bund gewiesen war. Hier soll aber betont werden, dass jenes Schuldopfer, um das es sich hier handelt, erst dann seine Anwendung fand und auch vom Herrn gleichzeitig angenommen wurde, wenn die Sache mit dem Nächsten in Ordnung gebracht und das Fünftel von dem hier gewiesen ist, hinzugefügt war. An dieser Stelle muss auf einen ganz, ganz häufigen Kardinalfehler der Gläubigen hingewiesen werden. Viele, viele Gläubige in unserer heutigen Zeit meinen, es genüge, wenn sie die Sünden gegen den Nächsten, dem Herrn, bringen und um Vergebung bitten. Hier in dieser Annahme liegt ein ganz, ganz schwerer Fehler, ein ganz schwerer Irrtum der Heiligen vor. Es heißt nirgends in der ganzen Heiligen Schrift, dass Gott die Sünden vergibt, wenn wir um Vergebung bitten. Das ist nicht die Lehre des Neuen Testaments. Gehen wir beispielsweise in 1. Johannes 1, Vers 9 herein. Da steht nicht, wenn wir um Vergebung bitten, sondern so wir unsere Sünden bekennen. Wir bringen ganz andere Dinge zusammen. Wisst ihr warum? Damit wir durch die Hintertür der Absicht Gottes uns entziehen können. Wie steht's geschrieben? So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Untugend. Allein bei begangener Schuld um Vergebung bitten, muss letztlich und in der letzten Konsequenz darum überhaupt nichts heißen. Und zwar deshalb nicht, weil wir bei dieser Aktion überhaupt nicht zerbrechen müssen. Denn wir können so weiterbleiben, wie wir sind. Das ist aber nicht die Absicht Gottes. Denn dann können wir gleich im nächsten Augenblick wieder sündigen. Gott schiebt ja mit diesem geforderten Bekenntnis einen Riegel vor meine Sündentür. Das ist ja die Absicht Gottes. Und es hat Leute und Gläubige gegeben, die drücken die Bitte um Vergebung auch mit dem halbweltlichen Ausdruck, Verzeihung, aus. Die machen es auf die höfliche, galante. Und die stolzesten Gläubigen, die überhaupt nichts von Sünden bekennen, lieben, vollziehen es mit der Gewohnheit bei der Straßenbahn. Wenn man jemand auf den Fuß getreten ist, Entschuldigung, sagen sie dann. Das sind die höflichsten übrigens noch, denen man in der Straßenbahn begegnet. Die anderen, die machen nur noch. So sieht's heute aus, da sind wir hingekommen. Von der Lehre des Wortes bis zu einem Wauwau. Wir alle verspüren es ganz genau und wir erkennen zugleich auch die Absicht Gottes. Wie viel tiefer das Gott gewollte Bekennen geht. Denn bei diesem notwendigen, von Gott geforderten Bekennen, da muss ich meine Sünden nicht allein bekennen, sondern, und darauf kommt es an, ich muss sie dann mit Namen nennen, diese Sünden, diese meine Sünden, muss ich beim Bekenntnis mit Namen nennen. Das ist eine Tragik, aber eine heilsame Gotteswahrheit. Und weil derjenige, dem ich meine Sünden, die große, nicht nur bekennen, sondern mit Namen nennen muss, und weil der, dem ich meine Sünden nun in der Weise die große Not bereitet haben, nicht mir, sondern den anderen hat sie ja Not bereitet, der sie ja genau kennt. Denn den hat sie ja getroffen im Herzen, nicht mir. Der vermag sie auch mit Worten gar nicht abzuschwächen. Denn der andere merkt jeden Anflug von Verharmlosung der Sache. Der andere merkt das ganz genau. Wenn wir versuchen, mit Diplomatie, das ist ein Weltwort, Dinge zu bügeln, das ist dem Herrn ein Gräuel. Wisst ihr, was das ist? Das ist Steine verrücken. Die Grenzsteine des Nächsten verrücken, das ist das. Ein Bekenntnis von Sünden mit dem Akzent der Abschwächung, dass es nicht so gewesen sei. Und den anderen hat es auch das Herz auseinandergerissen. Der weiß, um was es geht. Also erkennt er ganz genau, dem bekannt werden muss, meine Ehrlichkeit, meine Absicht der Ehrlichkeit. Er weiß es ganz genau. In dieser notwendigen Überwindung hin zum Bekenntnis liegt aber gleichsam die heilsame Verheißung Gottes. Würden wir alle unsere Sünden immer sofort und treu und brav bekennen müssen, unter Zwang Gottes, dann würden wir uns von vielen, vielen Sünden in unserem Leben mehr als bewahren lassen. Das möchte ich heute Abend dir gesagt haben. Wie wertschätzt du Gott? Das ist das Maß deines Glaubens. Ich hatte einen jungen Mann in der Seelsorge. Ich darf hier mit großer Freiheit reden. Ich glaube, dass es erlaubt ist. Dir Missionswerk, nicht? Ja. Ich hatte einen jungen Mann von der Wehrmacht in der Seelsorge. Der lebte über Jahre in ziemlich starker Selbstbefriedigung. Es war ihm bitter und er bekannte es in der Seelsorge. Jetzt geben wir Acht. Er kam auf Urlaub und sprach mich. Und da habe ich gesagt, du Freund, was macht deine Not? Und da sagte er, das ist wesentlich besser. Ich könnte bald sagen, es ist gut. Dann habe ich gesagt, du, ich möchte das Geheimnis wissen. Das brauche ich für andere. Jetzt erschreckt nicht. Ich sagte, ich liege mit anderen im Zimmer und die würden das merken. Vor denen würde ich mich schämen. Also lasse ich's. Aber Gottes heilige Gegenwart vorher war ihm weniger wert als seine weltlichen Kollegen. Wie sieht dein verborgenes Leben in der Gemeinschaft mit Christus aus. Von dieser Gemeinschaft mit Jesus du einen frommen Gesichtszug einhertragen magst. Wie wert schätzt du Jesus? Und einmal werden wir alle, auch wenn wir Kinder Gottes sind, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und umgekehrt ist aber die Gemeinde Jesu so vollmachtslos. Dafür aber eingebildet und aufgeblasen. Wir wissen ja, was aufgeblasen ist, macht man mit einem Luftballon. Ist immer eine Gefahr für so einen Ballon, nicht? Je größer der ist, umso gefährlicher ist's. Je größer ist, umso größer der Knall. Weil unsere Sünden gar nicht biblisch bekannt werden. Das ist die große Not für die Gemeinde Jesu. Weil wir letztlich Gott nicht ernst nehmen. Wir nehmen weltliche Kollegen viel, viel ernster als den lebendigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und genau das ist auch der Grund. Weshalb es in der Gemeinde Jesu nach 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 4b, so viele, da heißt es, böse Verdächtigungen gibt. Das ist ein Hobby in der Gemeinde Jesu. Ein übles, sind wir ganz offen. Wir nennen es gern beim Namen, dann entstehen keine Missdeutungen und Dissonanzen. Und interessant ist, wenn wir uns jetzt auf 1. Timotheus 6, Vers 4b beziehen. Böse Verdächtigungen, einer wider den anderen. Dann ist der Teufel, der diesen Leuten noch eine ungeahnte Frömmigkeit zuspricht. Wenn sie über andere Kinder des Lichts oder Menschen böse Verdächtigungen kolportieren. Besehen wir uns näher diese Kinder Gottes, dann werden wir an jenen immer unreine Geister erkennen. Das möchte ich hier sagen. Die ja letztlich auch die Triebkräfte ihrer sündlichen Zwänge sind. Und das sagt übrigens auch die Heilige Schrift. Denn solche, die über andere böse Verdächtigungen verbreiten, werden nämlich im nächsten Vers 5 als an der Gesinnung verderbt bezeichnet. Das steht nicht umsonst gerade zusammen, sondern das hat seinen guten Grund und seine göttliche Absicht, zu uns zu reden, und der Herr möchte geben, dass wir auch da Veränderung erfahren zur Ehre des Herrn. Würden also solche bei jeder schon gedanklichen Verdächtigung von Sünden gegen andere hin nach 1. Timotheus 5, Vers 20 behandelt, wo es heißt, die da sündigen, überführe vor allen. So müssten also solche täglich antreten zum Bekennen. Der Apostel Paulus verwahrt sich gegen diese Sünden der Gläubigen, weil auch andere mit daran Schaden nehmen. Nun kommen wir zum Thema unseres Textwortes. In 3. Mose 5, Vers 16 zurück. Dann ist das Untreue und Sünde an dem Heiligen, wie es hier drin heißt. Da soll also wieder erstattet werden und ein Fünftel dazugegeben sein. Das ist die Lehre des Wortes. Jetzt kämen wir zur prekären Frage. Was soll ich denn, wie soll ich denn das überhaupt zurückerstatten? Und noch ein Fünftel dabei zu legen? Wie soll denn das gehen? Wie soll denn die Praxis aussehen? Nun, die durch diese Sünden, die wir eben behandelt haben, genommene Ehre des anderen und die mit Füßen getretene Liebe Christi, ist wieder ins Lot zu stellen, ist auszutarieren. Vergiss aber nicht, bei solchen Absichten, wo du jemand eher verletzlich, sündlich begegnet bist, das ganze Genommene zurückzugeben, ihn wiederherzustellen. Und das Fünftel dazu. Hier sehen wir also zugleich, wie ein Bekenntnis biblisch auszusehen hat, dass es eine ganz ernste Sache ist, ein solches Bekenntnis. Natürlich ein großer Unterschied. Es gibt Gläubige, die tragen ihre Herzen um auf der Zunge. Da muss man oft sagen, hier halt mal ein bisschen inne, du musst das nicht jedem sagen, das tut gar nicht gut. Und andere wieder, die sterben fast, wenn sie auch nur einen Punkt aus ihrem Innenleben ins Bekenntnis bringen sollen. Denn das in Vers 16 erwähnte und was er an den Heiligen gesündigt hat, sind heute die Heiligen in Christo. Also was er an dem Heiligen gesündigt hat, sind heute die Heiligen in Christo. Und daran kann sich bitter versündigt werden. Und was aber das Schuldopfer hier erwähnterweise betrifft, so haben wir das Unsere im Kreuz von Golgatha zu sehen. Das heißt, der Schuldige zum Herrn Jesus zu kommen hat mit diesen Dingen. Da kann er nicht hemdsärmelig erscheinen, sondern da gebührt es sich, in aller Demut vor dem Herrn aufzutreten und nicht noch Rabattmargen am Ende zu erbitten. Und dort wird wiederum bekannt, was vor dem Herrn gebracht wird, und dann erst um Vergebung gebeten. Und diese soll dann auch angenommen werden und nicht gezweifelt werden. Ein Großteil unserer seelsorgerlichen Arbeit erstreckt sich an den Kindern des Lichts in einem Aspekt von Zweifel. Die Bibel Gottes Wort sagt, dass nach Jakobusbrief der Zweifelnde nichts empfängt. Zweifel ist eine Erfindung Satans im Garten Eden. Und wer sich dieser Einrichtung Satans bedient, der tut mir bitterlich leid. Er empfängt nichts von Gott, dieser Zweifel wegen. Zweifel sind Aufruhr und Unglauben gegen Gott. Mit dem Zweifel näherte sich die Schlange den ersten Menschen mit Erfolg, nämlich der Rechtskraft der Lüge, sie zu unterwerfen. Bezeichnend ist dann, wenn in 3. Mose 5 das Schuldopfer der Widder gebracht war, dass dann keinerlei Anlass für einen Zweifel der Vergebung durch Gott bestand. Wir lesen gar nichts, dass ein Israelit daran gezweifelt hätte. Heute, da zweifelt man. Der Priester, der hat die Vergebung damals durch die Annahme des Schuldopfers quittiert.
Heute leben wir in einer Zeit, da muss alles schriftlich gemacht werden, nicht? Wir kennen das ja von den Amtsstuben. Die Ämter, die nehmen gar nichts Mündliches mehr an, die sagen schriftlich, bringen Sie es schriftlich. Und da hat Gott in wunderbarer Weise für die letzten Tage vorgesorgt. Er hat uns das wunderbare Bibelbuch gegeben, da haben wir es gleich schriftlich, nicht wahr? Und dem glaubt man dann nicht. Ja, was soll denn Gott noch machen? Mündlich glaubt man nicht, schriftlich glaubt man nicht. Ja, was bleibt denn jetzt noch über? Möchte auch unser Kommen zu Christus immer vom tiefen Glauben bezüglich der Vergebung Gottes gepaart sein. Nicht, dass wir in seine heilige Gegenwart treten im Gebet und bringen den dafür notwendigen Glauben unserer Bitten gar nicht mit. Dann ist nämlich auch unser Gebet Schwindel. Den Zustand unter Gläubigen bei Sünden, böse Verdächtigungen und Verleumdungen sind Rechtshändel gegen den Nächsten. Und darauf steht die Sache mit dem Fünftel gegenüber. Nach Gottes Gedanken ist jeder Einzelne berufen, den Nächsten gegenüber so zu handeln, dass er nicht durch meine Schuld, durch meine Sünden Schaden erleidet. Mein Trachten, mein Wandel darf nur so sein, dass der andere geistlichen Gewinn dabei hat. Das Problem eines gottgemäßen Wandels beginnt eben bei jedem Einzelnen durch Offenbarwerdung im Lichte Gottes. Denn hier zeigt mir der Herr mein, nicht des anderen, sondern mein böses Herz. Da kann ich mich ja dran erfreuen, wenn ich Zeit habe. Denn nur aus einem bösen Herzen kommen nach der Aussage der Heiligen Schrift böse Verdächtigungen, die in den Augen Gottes wiederum Verleumdungen sind. Dann, lieber Bruder und liebe Schwester, handle nach 3. Mose 5. Aber eines möchte ich dir mitgeben. Versuche nicht, die Sache mit Worten gering zu reden. Ja, noch mehr, verstecke dich nicht hinter Feigenblättern, wie die ersten Menschen. Denn der Herr ist es, der dich sieht. Und wenn du nach dem Worte tust, wenn du nach der Weisung der Heiligen Schrift tust, dann ist es meist die große, wunderbare Gnade des Herrn, wobei er dir bei deinem Zurückbringen noch ein großes Teil erlässt. Meist ist es der Herr, der das Fünftel schon vorher hingelegt hat, wegen deiner Bereitschaft, dass du nach seinem Willen tust. Der andere sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, ich bin doch genauso. Es ist gut, alles in Ordnung, aber es muss vom Herzen kommen. Dann brauchst du deinen Käse gar nicht zu sagen. Du hast ihn ja vorher auch ins Heiligtum gebracht. Und dort ist es in die Vergebung gekommen, durch das herrliche Wirken Jesus am Kreuz. Danke deinem Gott für das, was in Christo am Kreuz geschehen ist. Amen. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Herr Jesus, du bist ein herrlicher Gott. Wir beten dich an. Oh, wir wollen dir Ehre bringen und Herr, es brennt in unseren Herzen, dass wir dir auch Ehre bringen möchten durch unseren Wandel. Dass unser Wandel gepaart sei von der Aussage deines Wortes. Wir möchten dich ehren, o Herr, durch Treue und Hingabe und Gehorsam.
Ja, wo das überall nicht so war, da beugen und demütigen wir jetzt unsere Herzen vor dir. Herr, wir bekennen vor dir, dass wir oft wollen und nicht vermögen, oft. Herr, möchten wir es so gerne und bringen es nicht zustande. Herr Jesus, bitte, hab Dank, dass du deine große Gnade vorgestellt hast, wie du mit Sündermenschen Umgang pflegst, ihnen zuerst deine Heilandsliebe und grenzenlose Gnade zu erweisen. Herr Jesus, wenn wir daran denken, wo wir hingekommen wären, wärst du nicht für uns in den Riss getrieben. Oh, wir danken dir auch jetzt wieder für dieses Wort Gottes, dass wir hören durften, dass wir lesen konnten. Aber Herr Jesus, dieses Wort hat nur dann Macht, wenn wir nicht allein bereit sind, vergessliche Hörer zu sein, sondern Täter deines Wortes. So sagt es die Heilige Schrift, und Herr, nun schenke uns eine Aversion gegen jede unserer Sünden. Nicht so sehr gegen die Sünden der anderen, sondern gegen meine. Und Herr Jesus, wir beugen uns, dass wir an anderen mehr Sünde erkennen als an uns. Und das ist diese ganze Splitterbalken-Theorie, mit der wir hier in der Praxis zu tun haben. Wir beugen uns darunter, dass wir vom Natural her die Eigenschaft besitzen, an anderen die Schuld immer zu erkennen, nur an uns nicht. Herr Jesus, bitte öffne uns die Augen für unsere Schuld und mach uns blind für die Sünde anderer. Wir bitten darum, Herr Jesus, in dir das rechte Vorbild zu erkennen, denn du hast es uns gezeigt und vorgelebt, und wir wissen genau, wie wir wandeln sollen. Herr Jesus, hilf uns darin. Wir möchten dich um den Segen dieses Wortes bitten und um eine entsprechende Frucht, die durch den Heiligen Geist an uns nun zur Ehre des himmlischen Vaters hervorgebracht werden kann. Herr Jesus, komm uns da zu Hilfe. Wir anvertrauen uns dir und deinem Schutz und deinem wunderbaren Sieg, der uns am Kreuz von Golgatha galt. Amen.